Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ist das schön, am letzten Sonntag im März, dass wir uns hier treffen können. Ich sag, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist so ähnlich wie bei der Uhrumstellung. Ja, wunderbar. 26. Februar 2023. Ein wunderbares Wiedersehen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal mich gefreut und sehe einige Heilungswunder hier im Raum, dass wir gesund genug sind, um uns hier zu treffen. Das ist bei vielen von uns nicht selbstverständlich. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Und wir freuen uns, dass Professor Hans-Joachim Eckstein mit seiner Frau Angelika wieder zu uns kommt. Herzlich willkommen und danke für alle Vorbereitung. Wie haben wir uns gefreut, als wir gehört haben, Sie haben zu den vielen wohlverdienten Preisen, haben Sie jetzt einen Preis als Hoffnungsträger, Hope, Heroes of Hope Award bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Und so Heroes sind dafür da, Leben zu retten, Not zu lindern, Hoffnung zu spenden, Glauben zu stärken, oft ohne, dass man es merkt, im Hintergrund. Und ich muss sagen, ich gehöre auch zu denen, die profitiert haben von ihrem jahrzehntelangen Dienst. Als ich Schülerin war, so etwa in der 10. Klasse, hat Hans-Joachim Eckstein mit seinen Freunden an vielen Schulen und Aulen offene Abende gehalten. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, mit den Rektoren und all den Herrschaften abzusprechen. Und es gab in der Schule offene Abende, Bibelerklärungen, Lieder, und davon haben wir profitiert. Einige von denen, die damals zugehört haben, sind heute im Dienst für Jesus. Das freut uns sehr. Und wir freuen uns auch, dass Sie nicht nur, dass Sie auch Ihre Botschaften festhalten in Büchern. Das neueste Buch heißt Sorgen dich nicht, vertraue. Dieses und viele andere finden Sie nachher am Büchertisch. Und auch die Lieder, die wir heute hören werden, in diesem Liederbuch. Wir freuen uns auf diese Stunde mit Ihnen und danken Ihnen fürs Kommen.
Einen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir sind ja beide mit Ihnen verbunden, meine Frau Angelika, in Ihren Gaben und in Ihrem Engagement und ich lehrend und verkündigend. Und das ist sehr schön, wenn man als Ehepaar zusammen Verbindung hat, Gemeinschaft hat. Und insofern also freuen wir uns sehr, beide wieder in Ihrer Mitte sein zu können, in diesen schönen Hallen, die das himmlische Jerusalem schon etwas antizipieren, vorwegnehmen in ihrer Schönheit. Wunderbar, das ist ganz toll. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob wir aus einer Woche kommen, in der wir nur Wertschätzung erfahren haben und Ermunterung. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die etwas bedrücken. Und dann wollen wir uns zunächst doch gegenseitig das Evangelium zusingen mit dem Lied Nummer 37. Ich habe die Nummern beibehalten auf unserem Notenblatt, genau da können wir mitsingen. Das Evangelium, wie ich einmal es spontan formuliert habe, als ich in einem seelsorglichen Gespräch mit jemandem zu tun hatte, der ganz niedergeschlagen war und der sich auf dieser Welt nicht willkommen fühlte, auch von den Eltern offensichtlich nicht gewollt war. Und das Evangelium spricht uns dann das zu, was ich da formulierte, und so ist das Lied entstanden. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Alle sind herzlich eingeladen, mitzusingen, sobald sie mögen. Man kann natürlich auch zuhören, aber die Ermutigung, deshalb haben wir extra die Noten, dass man sich etwas orientieren kann, gleich mit einzustimmen. Es ist also kein Konzert, sondern gemeinsamer Gesang.
Ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat, bist ein Geschenk, das sich Gott selber macht. Du bist auf Erden, weil er dort im Himmel schon, wie du warst, an dich gedacht. Du warst gewollt, als du auf diese Welt kamst, auch wenn kein Mensch es dir jemals so sah. Sollten dich Vater und Mutter vergessen, ist einer da, der nach dir fragt. Kennst du das Glück, wenn dich jemand erwartet? Ist es nicht schön, ganz willkommen zu sein? Kennst du die Freude, wenn andere sich freuen, nur weil du kommst und du allein? Mehr als den Sohn kann ein Vater nicht senden. Wertvoll bist du, dass er dir alles gibt. Mehr als ich selbst kann der Sohn dir nicht schenken. Ahnst du es jetzt, wie sehr er dich liebt? Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat, bist ein Geschenk, das sich Gott selber macht. Du bist auf Erden, weil er dort im Himmel schon, wie du warst, an dich gedacht.
Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass jede und jeder von uns wissen darf, dass wir von dir geliebt sind, dass wir gewollt sind, dass du uns wertschätzt mit deiner Gnade und Güte und Treue. Und wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du uns heute ansprichst durch dein Wort, uns neu ermutigst, heilst, abholst und zuversichtlich machst. Und wir wollen auch an all die Geschwister denken, die jetzt nicht hier in diesem Raum teilnehmen können, weil sie krank sind oder schwach, dass du sie heilst und tröstest und ermutigst mit deinem Wort. Danke, dass du uns trägst. Amen. Eines der schönsten Bilder im Alten Testament für Gottes Begleiten und Bewahren, eines der schönsten Bilder ist sicherlich das, dass Gott zu Israel sagte in Bezug auf die Wüstenwanderung: Ihr dachtet, ihr seid alleine in der Wüste, aber die ganze Zeit war ich bei euch. Wie ein Adler habe ich meine Flügel über euch gebreitet und habe euch beschützt. Ich habe euch getragen auf den Flügeln und ich habe, wie das bei Adlereltern üblich ist, euch ermutigt zum Fliegen. Denn die Jungadler werden angeflogen von ihren Eltern, um sie endlich aus dem Nest herauszubekommen. Und so will auch Gott uns das Fliegen, das Vertrauen beibringen, damit wir das mit ihm wagen, loszulegen und ins Leben zu starten. Manche Jungadler von uns sitzen schon eine Weile im Nest, aber der Zuspruch des Evangeliums gilt in jeder Lebensphase: Lerne mit Gott im Vertrauen zu fliegen. Gott sei mit dir.
sei mit dir, er behüte dein Leben wie seinen Augapfel, schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Er führe dich über Höhen und Tiefen, in seinem Schatten sei bewahrt. Er, der stets hörte und sah, die ihn riefen, gibt auch auf dich täglich Acht. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben wie seinen Augapfel, schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Unter den Flügeln des Höchsten geborgen, kannst du nun zuversichtlich sein. All deine Schrecken und all deine Sorgen werden an seiner Hand klein. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben wie seinen Augapfel, schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Flieg wie ein Adler, lass los und vertraue, er will dir Kraft und Stärke sein. Auf ihn, der Liebe voll bei dir ist, schaue, er lässt dich niemals allein. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben wie seinen Augapfel, schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Er leite dich ewiglich.
Liebe Schwestern, Entschuldigung, ich muss etwas herunterkommen. Und liebe Geschwister, die Zeit der ersten Liebe, der ersten Begeisterung unseres Glaubens, das war eine selige Zeit. Da mussten wir noch nicht leisten, uns anstrengen. Da wurden wir getragen von der Gemeinschaft, der Begeisterung über den Zuspruch der Liebe, die gemeinsame Freude. Und Schwester Friederike hat es ja eben angesprochen, wenn man mit anderen jungen Menschen zusammen singt und feiert, da wird man getragen auf den Flügeln im Wortsinn. Aber das mit der ersten Liebe im Glauben ist ja bei den wenigsten ein Dauerzustand von der Bekehrung bis dann zum Aufstieg in den Himmel, sondern leider kennen wir auch Phasen der Krise und des Lauwerdens. Das kann ausgelöst sein, eine solche Krise, durch Verlust, den wir erfahren, wenn wir geliebte Menschen zu früh verlieren. Da bekommt dieser überschwängliche Kinderglauben so einen Knacks. Da fällt es uns schwer, einfach fröhlich weiter zu glauben. Es kann auch sein im Lauf des Lebens, dass eben diese Beobachtung, dass wir vergänglich sind, dass im Unterschied zu unserer Einschätzung in der Kindheit unser Leben nicht ein dauernder Aufstieg ist, eine Zunahme an Kraft, an Möglichkeiten, an Lebensqualität, wie das ja am Anfang so scheint, mit jedem Geburtstag mehr Leben, mehr Freiheit. Und dann merken wir irgendwann einmal, wir erreichen einen Zenit. Und was das Menschliche angeht, versuchen wir Flughöhe zu halten. Aber irgendwann einmal merken wir dann, die Kräfte wachsen nicht, sondern sie werden weniger. Auch wenn wir einen Menschen verlieren, dann kann man beobachten, dass ja nicht nur die unmittelbar Betroffenen eine Träne bei der Beerdigung im Auge haben, sondern es können auch die plötzlich anfangen zu weinen oder mindestens irritiert zu sein, die gar nicht zu der Person eine Beziehung hatten, weil wir in Krankheit und bei Sterbefällen merken, dass wir vergänglich sind. Eine Krise kann auch ausgelöst werden dadurch, dass wir im Unterschied zu unserer ersten begeisterten Einschätzung, dass wir alle Helden sind und diese Welt retten können und die ganze Welt alleine missionieren und bekehren können, dass wir merken, dass wir selbst begrenzt sind, ja vielleicht sogar, dass wir eklatant versagen, wir enttäuscht sind von uns selber. Ob es die Krise des Verlustes ist, die Krise der Vergänglichkeit, die Krise des Versagens, es fällt uns schwer, unsere anfängliche Begeisterung immer in gleicher Leidenschaft ein ganzes Leben durchzuhalten. Es gibt aber noch einen Grund, der nicht in den äußeren Umständen liegt, auch nicht in diesem Lebensweg, der menschlich ja eben eine Steigerung ist und dann auch wieder ein Abnehmen der Möglichkeiten, sondern es liegt darin, dass wir auch bei unserem Glauben eigentlich eine Entwicklung durchmachen müssten, wachsen sollten in der Erkenntnis, um dann den Glauben zu haben, der ein Leben lang trägt, auch in allen Krisen und Entwicklungen. Jetzt meine ich nicht, dass wir ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark glauben. Es geht nicht so sehr um die Quantität unserer Leistungsfähigkeit, sondern ich beobachte es immer wieder im Gespräch, in Diskussionen, in der Seelsorge, dass es die ganz grundsätzliche Sicht auf den Glauben ist. Also nicht wir glauben zu wenig, sondern wir glauben auf eine Weise, die uns ermüdet und die uns die Begeisterung nimmt. Und so möchte ich euch alle einladen, mit mir zusammen anhand eines neutestamentlichen Beispiels, nämlich Lukas 7, 36 bis 50, zu fragen, wie können wir denn diese Ursprünglichkeit, diese Lebendigkeit und Begeisterung neu gewinnen? Gibt es die Möglichkeit, wieder neu Zuversicht zu gewinnen? Oder ist das ein Vorrecht der Kindheit und Jugend und so können wir es niemals mehr gewinnen? Ich habe angedeutet, es geht um die Gegenüberstellung von zwei Weisen zu glauben, zwei Wegen zu glauben. Und damit das nicht so abstrakt ist, mache ich es mit den Evangelisten, denn die haben ihre ganze Theologie und Verkündigung ja in Erzählform entfaltet.
Also nicht nur die Lehre Jesu, seine Worte, seine Predigten und Gleichnisse, sondern sie haben erzählt. Und besonders lehrreich sind immer die Berichte von Begegnungsgeschichten Jesu. Dass er also nicht nur gepredigt hat, sondern dass er Menschen begegnet ist und in dieser Begegnung etwas passierte. Und ganz spannend ist es, deshalb habe ich diesen Text auch heute ausgewählt, wenn wir praktisch so etwas wie eine Triangel haben, eine Dreiecksgeschichte. Also Gott in seinem Sohn Jesus Christus begegnet Menschen und die Menschen reagieren auf die eine oder auf die andere Weise. Dann kann ich mir nämlich die beiden angucken und kann sagen, wer bin ich, wo finde ich mich wieder, womit bin ich identifiziert? Und dann ist natürlich spannend, wer am Schluss in der Begegnung mit Jesu von ihm gelobt und im Frieden entlassen wird und wer eine sanfte Korrektur erfährt. Denn dann kann ich merken, habe ich am Anfang auf der richtigen Seite gestanden oder kann ich jetzt etwas lernen? Bevor das zu kompliziert klingt, gehen wir einfach direkt in die Begegnung hinein. Es sind alle eingeladen, mit in diesen Text zu gehen. Obwohl es eigentlich ein Symposion ist, so nannte man in der Antike die Treffen von Männern zu essen und trinken. Und es wurde viel getrunken, damit man noch mehr reden kann. Und das waren Symposien, also wir würden sagen Trinkgelage, aber das hat ein Geschmäckle, sagt man im Schwäbischen nicht. Also man traf sich, um miteinander zu sprechen. Und dann hatte man es, um beim Schwäbischen zu bleiben, miteinander wichtig. Also man hat seine Meinung ausgetauscht und man hat also diskutiert. Mit Vorliebe hat man über die Liebe gesprochen. Also es ist ein Symposion. Ihr Schwestern seid aber extra dazu eingeladen, obwohl in der Antike man da ziemlich exklusiv war. Frauen wurden nämlich nicht geduldet. Das ist wichtig, weil anschließend etwas passiert, was die Männergesellschaft etwas aufwürfelt und durcheinander bringt. Es bat ihn Jesus, einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Ich weiß schon, wenn ich Pharisäer sage, seid ihr vorgewarnt. Und ihr denkt schon gleich, mit dem darf ich mich nicht identifizieren, denn der wird am Schluss bestimmt nicht als der Held herausgehen, also wahren wir Distanz. Das ist aber ein Vorurteil, das wir haben und das uns nicht der Lukas gebracht hat. In der Tat kommen die Pharisäer so oft vor, weil sie Jesus am nächsten standen und mit ihm auch über die Auferstehung reden konnten, denn die Pharisäer glaubten schon an die Auferstehung und sie wollten mit ihrem ganzen Leben so leben, dass sie in das Reich Gottes kommen. Das heißt also, dass die Pharisäer immer wieder mit Jesus Auseinandersetzungen hatten. Das sprach mehr für sie als gegen sie, denn die anderen, die Sadduzäer, die die Herrschaft und den Kult in Jerusalem am Tempel vertraten, die haben mit dem Wanderprediger von Galiläa überhaupt nicht reden wollen über Inhalte, da waren sie weit überlegen. Der Pharisäer lädt Jesus zu sich ein. Wenn man heute am Sonntag in ein Restaurant kommt, dann ist man schon froh, wenn man irgendeinen Platz an irgendeinem Tisch kriegt, wo schon 10 Leute sitzen. Das wäre in der Antike nicht möglich, denn ich esse nur mit Menschen zusammen, denen ich vertraue, mit denen ich befreundet bin. Und Tischgemeinschaft ist wechselseitige Wertschätzung und auch wechselseitige Verpflichtung. Jemand, mit dem ich Tischgemeinschaft habe, zu dem stehe ich, dann bin ich ihm verpflichtet. Also, die Erzählung beginnt so, dieser Bericht, dass man einen sympathischen Menschen kennenlernt. Einen solchen lernen wir bei Johannes auch in Nikodemus kennen, Johannes 3. Ein positiver, sympathischer Pharisäer. Und mein Tipp wäre, hätte ich die Geschichte nicht weitergelesen, identifiziert euch mal mit dem. Das ist ein Gerechter, das ist ein Frommer, das ist ein Gläubiger, das ist ein Guter. Und bei dem, was jetzt passiert, ist eure Entscheidung auf jeden Fall richtig. Denn was passiert? Und siehe, Vers 37, eine Frau, die in der Stadt eine Sünderin war, als sie erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie ein Gefäß mit Salböl trat weinend von hinten an seine Füße heran und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Das ist uns als Motiv vertraut, aber ich lade euch ein, euch in die Antike zurückzuversetzen und in diese Männerrunde. Da platzt eine stadtbekannte Sünderin. Wir haben wohl zu verstehen, dass es eine Prostituierte ist, platzt in die Männergesellschaft hinein. Dem Simon ist das hochnotpeinlich. Was sollen denn die Leute denken, dass die weiß, wo die Tür ist und dass die sich hier auskennt? Was macht die Frau in diesem Männerhaus? Und dann kommt sie noch. Die Herren liegen ja vorsorglich, nicht schon mal, wenn sie trinken, nicht, sie liegen mit den Füßen weg vom Tisch, so hat man früher Festmahlzeiten gehalten. Und sie kommt, sie ist so überwältigt, dass sie weint. Und weil sie ja von hinten zu den Füßen Jesu kommt, tropfen ihre Tränen, sie fließen auf die Füße Jesu. Das ist nicht nur peinlich, das ist absolut unmöglich, dass eine Frau sich so gehen lässt und so intim mit ihren Tränen jetzt einen fremden Mann berührt. Sie ist selbst erschrocken. Was soll sie machen? Das war ja nicht geplant. Sie hatte ja kein Handtuch dabei. Es war ja nicht inszeniert wie in einem Film, nicht, wo man das Weinen vorher noch übt und auf Bestellung kann. Sie weiß keine andere Lösung, als ihr Haar zu lösen und mit ihren langen Haaren das abzuwischen. Wenn ihr jetzt meint, das hätte etwas besser gemacht, nein. Nur ein kleiner Hinweis, das Lösen der Frisur vor fremden Männern war damals ein hinreichender Scheidungsgrund. Das heißt, die Frau hat sich völlig gegen alle Regeln verhalten. Nicht vorsätzlich, sie wollte niemanden brüskieren, sie hatte nur Augen für diesen Jesus und die Begegnung mit ihm. Und der eigentliche Grund ihres Kommens wird dann erst deutlich, als sie seine Füße salbte. Das war das, was ursprünglich geplant war. Aber diese Absicht kam dann erst ganz zum Schluss. Der korrekte Simon und diese Frau, die völlig aus der Rolle fällt, ihrer damaligen Gesellschaft, um Jesus zu begegnen. Kann es uns dann wundern, Vers 39, als nun der Pharisäer, den geladen hatte, das sah, sagte er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, mit drei Ä, wäre, ihr Schwaben könnt den Konjunktiv so schön aussprechen, das musste ich als Rheinländer erst üben, nicht wäre, was will er damit sagen? Er hat sich verraten, er ist kein Prophet. Ich habe ihn eingeladen, weil ich dachte, er ist ein Prophet, ein Weiser, ein Lehrer. Ich wollte mit ihm über das Reich Gottes sprechen. Aber wenn er das duldet, dass eine Frau sich so verhält und dann auch noch diese, dann würde er doch wissen, wenn er es wäre, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Wäre er ein Prophet, dann könnte er doch Gedanken lesen, dann könnte er in das Herz der Menschen schauen und dann hätte er das nie geduldet. Habt ihr schon beobachtet, dass Jesus Humor hatte? Der Pharisäer denkt, wenn er ein Prophet wäre, könnte er Gedanken lesen. Jesus lächelt ihn an und sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen, denn er hat seine Gedanken gelesen und er wusste, was in Simon vorgeht. Eine Situation völliger Spannung. Ihr kennt das auch bei Familienfeiern oder bei Gemeindefesten, wenn etwas ganz Peinliches passiert oder ein strittiges Thema aufkommt. Dann ist es immer froh, man hat einen Onkel mit Humor, der eine Geschichte erzählt oder einen Witz erzählt und die Sache entspannt. Und so war Simon ganz begeistert, dass Jesus versuchte, die Situation zu retten, indem er sagt, ich habe dir etwas zu erzählen, ein Gleichnis zu erzählen. Und Simon sagt, ja, erzähl bloß, damit die Peinlichkeit ein Ende hat, unterhalte du uns und erzähl uns ein Gleichnis. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Und wieder haben wir dieses Dreieck, diese Triangel, ein Gläubiger und zwei Schuldner, Jesus und der Pharisäer und die Sünderin. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Wir haben eine grobe Orientierung. Im Weinberg bekommen die Tagelöhner, damit sie ihre Familie ernähren können, einen Denar am Tag. Also es geht um Tagessätze und wir müssen den Denar nicht in Euro umrechnen, sondern es genügt, wenn ihr für euch einfach sagt, dann ist das ungefähr ein Jahreseinkommen und ein Monatseinkommen, dass der eine und die andere schuldig sind. Ein Monatseinkommen, das kann man nacharbeiten und wenn man spart, kriegt man das wieder rein. Ein Jahreseinkommen, dann würden viele von uns sich sehr schwer tun, wenn sie das, was sie in einem Jahr an Rente oder Gehalt kriegen, verschuldet sind und hätten keine zusätzliche Einnahmequelle, wie soll man da wieder rauskommen aus dieser Schuld? Und jetzt kommt in das Gleichnis hinein das Evangelium, die gute Nachricht, das Unerwartete, was wir von Gott im Evangelium Jesu Christi erfahren. Da sie aber beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beide. Für Jesus war es nicht egal, ob jemand sich wie die Pharisäer sein Leben lang bemühte, nach Gottes Gebot zu leben, anständig zu sein, Gottes Willen zu tun, oder ob jemand wie der Zöllner sich über alles hinwegsetzt oder wie die erklärten Sünder Gottes Gebote von morgens bis abends übertreten hat. Das macht einen Unterschied. Aber in Hinsicht auf unser Verhältnis zu Gott ist dieser Unterschied nur ein kleiner. Ob ich mich mein Leben lang bemühe, eine anständige Bürgerin, ein anständiger Bürger zu sein, ein frommer Mensch zu sein und ein Gerechter, oder ob ich es erst gar nicht versuche, ist auf der Erde ein Riesenunterschied. Vom Himmel her aber macht es am entscheidenden Punkt den Unterschied nicht. Warum? Nun, weil wir uns als Menschen den Himmel so oder so nicht verdienen können. Es geht in der Gottesbeziehung ja gar nicht um unser Verhalten allein. Es geht doch nicht um unsere Leistung. Was Gott will, das sind wir selbst als Person. Es geht um eine Beziehung, und zwar um die Beziehung der Liebe, der gegenseitigen Wertschätzung und Anerkennung. Und schon zwischen uns Menschen ist es so, dass wir uns echte Liebe doch durch nichts erkaufen können. Weder durch Leistung, noch durch Anpassung, noch durch Übergehorsam. Man kann Anerkennung gewinnen, man kann gute Noten kriegen in der Schule. Aber Liebe, voraussetzungslose, bedingungslose Liebe, dass jemand sich an mir, an dir freut, einfach weil du da bist, wie wir es uns vorhin vorgesungen haben, das kann man sich doch nicht erwerben. Nicht mit Geld und nicht mit Frömmigkeit und Leistung. Und insofern ist das, was den Himmel ausmacht, nämlich die Gemeinschaft, dass wir mit Gott und miteinander etwas, was man in keiner Weise leisten kann. Und wenn es der größte Glaube ist und die größte Frömmigkeit, es geht nicht um mich, um meine Leistung, es geht um mich in der Beziehung, die Gott mir schenkt und die wir in Folge dann auch miteinander haben sollen. Liebe kann man sich nicht verdienen. Man kann sich einen äußeren Dank verdienen, man kann sich einen Lohn verdienen. Liebe ist immer Geschenk. Da schenkte er es beiden. Und nun kommt die Frage, die alles auf den Kopf stellt. Vorhin habe ich gefragt am Anfang, wer ist der, mit dem man sich gesellschaftlich identifizieren würde? Da muss man sagen, das ist natürlich der gerechte Simon, der dann auch noch sympathisch ist, weil er ein Interesse an Jesus hat. Er gehört zu den Guten. Die Frau ist schon vorher stadtbekannt und benimmt sich völlig daneben. Da ist doch ganz klar, der Simon ist gerechter. Und die Frau ist erklärte Sünderin und macht auch noch gesellschaftlich alles falsch. Sie benimmt sich völlig daneben. Jesus dreht aber die Frage um. Und das ist spannend. Er fragt dich nicht, bist du in den letzten Jahren gerechter geworden? Bist du besser geworden? Das ist gar nicht das Kriterium. Sondern jetzt sagt er, wer von den beiden wird ihn mehr lieben? Der, der ein Monatseinkommen bekommen hat oder der ein Jahreseinkommen geschenkt bekommen hat? Und der Simon fühlte sich an seine Kinderstunde erinnert, weil er sagte, das ist eine Frage, die hättest du mir mit 10 schon stellen können, da muss ich nicht jahrelang Theologie zu studieren. Es ist doch vollkommen klar, der, dem mehr geschenkt wird, der ist natürlich begeisterter, überschwänglicher und dankbarer. Der, dem du eine Schuld erlässt, bei der er sagt, na Dankeschön, das erleichtert mir mein Leben, sonst hätte ich mich ein bisschen einschränken müssen, aber irgendwie hätte ich es auch alleine geschafft. Oder dieser Frau, die gar keinen Ansatz hatte, ihr Leben neu zu beginnen. Da ist doch ganz klar, dankbar bin ich für das, was ich erhalte. Und Jesus sagt, ich frage dich nicht, bist du gerecht, gerechter oder am gerechtesten? Ich frage dich, bist du dankbar, dankbarer oder am dankbarsten? Und wie wird man dankbar? Durch bewusstes Empfangen. Was hatte die Frau dem Simon voraus? Aus Notwendigkeit bedurfte sie mehr Vergebung, mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Nachsicht. Ihre einzige Qualität war ihre Bedürftigkeit. Und Jesus fragt, wer wird mehr lieben? Der, der sich mehr schenken lässt. Wie wachsen wir im Glauben? Nicht indem wir immer verbitterter werden, indem wir immer mehr mit uns hadern und kämpfen, indem wir immer mehr versuchen, uns kleiner zu machen und uns abzuschleifen, sondern wir wachsen im Glauben, indem Gott uns immer größer wird, indem wir uns immer mehr von ihm beschenken lassen. Jetzt mögen wir, wenn wir ein Vetter oder eine Cousine sind, von dem Simon sagen, ja, da habe ich Pech. Ich bin halt ein so guter Mensch, also brauche ich weniger Vergebung. Und dann kann ich dir sagen, du magst alle Früchte des Geistes haben. Die Demut hast du nicht und die Selbsterkenntnis hast du auch noch nicht. Nur wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich zu dem Ergebnis kommen, das passt schon. Wenn ich Gott sehe, dann werde ich bei so viel Liebe, so viel Herrlichkeit und so viel Heiligkeit sehr schnell demütig. Da wachsen meine Schulden, ohne dass ich eine Inflation brauche. Da explodiert es plötzlich, mein Angewiesensein. Und ich muss mich dessen nicht einmal schämen. Ich muss nicht verlegen werden. Wir hatten ein Wochenende jetzt, wo es um Gemeindelieder und neue Gemeindelieder ging. Und da war es spannend, in dem Workshop, den ich zusammen mit einem Sänger hatte, ging es um die Formulierungen. Liebt uns Gott trotzdem? Ist das die Formulierung, die wir sagen müssen? Nun, trotzdem liebt er uns, wenn wir an uns denken und unsere Sicht von uns. Und dann plötzlich merken, dass wir nicht vollkommen sind. Vom Himmel her aber gilt nicht trotzdem. Denn Gott hat sich nie eine Illusion gemacht. Er wusste schon immer, dass wir seiner Liebe und Vergebung bedürfen. Er liebt vollkommen. Und als der Simon so schnell antworten konnte, ich denke doch, der wird mehr lieben, dem er mehr geschenkt hat. Da sagt Jesus zu ihm, ja, Simon. Da hast du richtig geurteilt. Und jetzt stellt er es für ihn gegenüber. Und indem er sich zu der Frau hinwandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser über die Füße gegossen. Diese aber hat mit ihren Tränen meine Füße benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße kniefällig verehrend zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Ja, sagt ihr, das ist natürlich jetzt peinlich. Wie konnte der Simon all das vergessen? Warum hat er ihn nicht geküsst? Warum ihm nicht die Füße gewaschen? Warum nicht sein Haupt gesalbt? Wie kann man denn als Gastgeber so versagen? Ich verrate euch was. Das war gar nicht üblich. Der Simon hat sich völlig korrekt verhalten. Nach Konvention, Recht und Ordnung. Es war damals nicht üblich, dass Männer sich bei der Begrüßung abgeküsst haben. Das haben wir historisch noch in Erinnerung, nicht als die Sowjetunion noch bestand und sich dann irgendwelche Herrscher am Flughafen begrüßt haben, in Sibirien nicht, dann haben die sich gegenseitig abgeknutscht und wir dachten immer, huch, was ist das denn? Die frieren ja noch aneinander fest, was machen die da? Das war in der Antike genauso wenig üblich. Man hat sich nicht geküsst, nicht irgendjemand, den man gar nicht näher kennt. Ja, aber das mit der Fußwaschung hätte er doch machen sollen, ist es richtig? Man bietet den Gästen, die von staubiger Straße kommen, zumal wenn man ja flach liegt beim Essen, natürlich eine Fußwaschung an. Aber doch bitteschön kein freier Mann. Dafür hat man Sklaven. Das ist Sklavenarbeit, die Füße zu waschen. Niemand käme jemand auf den Gedanken, dass ein Gastgeber Füße wäscht. Ja, und das mit der Ölung, ja, das war natürlich auch nicht üblich. Wenn ein König gesalbt wird, wenn ein Priester gesalbt wird oder wenn ein ganz großes Fest ist, so kann es ja auch David sagen, überschwänglich, Gott salbt mich. Aber das ist ein herausragendes Ereignis. Wir kommen zu der verblüffenden Erkenntnis, der Simon war ein anständiger Mensch. Er hat alles richtig gemacht. Nach Gesellschaft, nach Recht und Frömmigkeit war er völlig korrekt, so wie wir alle korrekt sein sollten. Es war die Frau, die durch ihre überwältigte Liebe, durch ihre Dankbarkeit, durch ihre überfließende Freude den Gerechten in den Schatten stellt. Liebe ist verschwenderisch. Liebe ist immer überschwänglich. Sie berechnet nicht. Und wir denken an 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, wie jemand, der leidenschaftlich liebt, viel mehr tut, als zu erwarten ist und als andere verdienen. Ebenso überschwänglich, wie Gott selbst uns liebt. Und so überschwänglich, wie Jesus Christus uns liebt, dass er sogar selbst auf die Welt kam als Sohn Gottes und dass er sogar bereit war, sein eigenes Leben zu geben. Die Frau liebt Jesus völlig überschwänglich, überwältigt von der Vergebung. Wir kennen die Vorgeschichte nicht. Wir wissen nicht, hat sie Jesus schon getroffen? Hat sie eine Predigt von ihm gehört? Hat sie vielleicht nur Nachrichten von ihm gehört, was er gepredigt hat und wie er mit anderen Sündern umgegangen ist? Aber das Evangelium von Gottes hingebungsvoller Liebe hat sie offensichtlich erreicht und ihr Herz berührt. Und so zieht Jesus das Fazit und sagt, deshalb sage ich dir, ihre Sünden, die vielen, die sind vergeben. Woran erkenne ich das, dass sie die ist mit den Schulden von einem ganzen Jahr? Nun, sie hat ja viel geliebt. Das erkennt man an ihrer großen Dankbarkeit. Wem aber, und wie diskret, er sagt nicht Simon du, sondern er geht in die dritte Person, er wird allgemein in der negativen Anwendung. Sie ist die, die viel geliebt hat, daran erkennt man, sie hat viel empfangen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie kommen wir zu echter Liebe, zu Gott und zueinander? Nicht, indem wir uns verkrampfen, indem wir uns lieben lassen. Wenn unsere Liebe zu Gott in Gottes Liebe zu uns gründet, dann werden wir so weit und so schnell in der Liebe wachsen, wie wir uns von ihm beschenken lassen. Wir sollen Ebenbild Gottes sein. Christus ist das Ebenbild seines Vaters. Das Ebenbild aber bedeutet der Spiegel, der Widerschein. So wie der Mond als Ebenbild das Licht der Sonne auffängt und es für uns in der Nacht reflektiert, so sollen wir uns von Gott lieben lassen, um als die Geliebten mit dem Widerschein des Geliebtseins anderen Zeugnis zu geben von Gottes Güte und sie einzuladen. Ist das nicht faszinierend? Wenn wir in der Krise unseres Lebens, in der Lauheit unseres Glaubens überlegen, wie kommen wir wieder zur Begeisterung? Ist es anders als in der Welt nicht? Du musst dich halt anstrengen, du musst verzichten, du musst in dich gehen, du musst dich überwinden. Nein, das alles ist es nicht. Sondern bedenke, dass du vollkommen geliebt bist. Bedenke, dass Gott dich so sehr liebt, dass er das Teuerste für dich gegeben hat. Der Vater sandte für dich seinen Sohn, Christus, sein eigenes Leben. Und dann sind wir überwältigt, dass wir so beschenkt sind. Dankbarkeit ist eine große Kunst. Denn der Dankbare wird nicht nur einmal beschenkt. Wenn ich dankbar bin, dann bin ich dankbar dafür, dass ich beschenkt wurde und bin jedes Mal neu beschenkt, wenn es mir bewusst ist. Eigentlich könnte die Geschichte hier enden, denn das Männergespräch hat ja seine Auflösung und Jesus hat die Antwort gegeben. Wem viel gegeben wird, der liebt viel, das ist die Frau. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig, das ist der Simon, auch wenn Jesus so höflich ist, es nicht zu sagen. Aber Jesus macht noch nicht Schluss. Ihm ist wichtig, die Frau zu vergewissern. Und deshalb wendet er sich ausdrücklich ihr zu und vergewissert sie: Deine Sünden sind dir definitiv vergeben. Du musst es nicht nur folgern aus meiner Verkündigung, sagt Jesus. Du musst es nicht nur hoffen aufgrund deiner Verzweiflung. Ich spreche es dir zu. Gibt es ein größeres Geschenk als die Vergebung? Sie ist eine doppelte Botschaft. Erstens, ich bin es jemandem wert, dass er mir vergibt. Und zweitens, der, der mich vergebend liebt, der liebt mich so, wie ich bin. Denn er liebt mich nicht, weil er sich in mir täuscht. Er weiß ja, dass ich schuldig geworden bin. Dir sind deine Sünden vergeben. Was für eine Entlastung, was immer unsere Sünden sind. Und es mögen nicht die groben sein der Frau. Es kann sein, es sind ganz kleine, von denen anderen gar nicht viel mitbekommen. Es kann sein, es ist mein Kleinglaube, mein Kleinmut, mein kleines Denken im Glauben, das meine Schuld ist. Mir ist vergeben. Gott vergibt mir, und er hört nicht auf mit mir, bis ich es auch selber kann. Es ist manchmal seltsam, dass es uns leichter fällt, Gott zu glauben, dass er uns vergibt, als dass wir uns selbst vergeben. Warum? Nun, Gott hat ja viel mehr Grund zu zögern, weil er ja gerecht und heilig ist. Aber wir wollen nicht gerne zugeben, dass wir schwach und angewiesen sind. Dass wir uns mit uns selbst und unserer Geschichte versöhnen, fällt uns so schwer, weil wir doch ein Bild von uns wahren wollen. Gott aber sieht uns, wie wir sind und liebt uns leidenschaftlich. Er liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern er liebt uns, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. So wie wir sind. Und wer dieses Geschenk erfährt, der kann nicht mehr gleich bleiben. Ist das nicht eine wunderschöne Nachricht? Vielleicht haben wir gedacht, ach, die erste Liebe, hätten wir die doch nochmal. Wie damals, nicht? Ich will das Jahrzehnt nicht dazu sagen, nicht? Also es müssen ja die Anfang 2000er gewesen sein, nicht? Wenn unsere Schwester noch in der Schule war. Also damals, was waren das für selige Zeiten? Wir müssen gar nicht wehmütig zurückschauen. Erstens liegt der Himmel noch vor uns. Und zweitens ist das, was uns damals begeisterte, Gott lebt, er liebt uns und wir sind wertvoll, die Botschaft, die uns heute gilt. Bin ich schwach oder stark? Bin ich alt oder jung? Bin ich gerecht oder weniger gerecht? Vom Himmel aus gesehen ist der Unterschied zu vernachlässigen. Denn Gott liebt uns, wie wir sind. Und alles, was uns von ihm trennt, das will er uns schenken. Und das war ein hoher Preis, den Jesus zahlte. Es war sein eigenes Leben zu unserer Vergebung, zur Sühne und Erlösung und Versöhnung. So sehr bist du von Gott geliebt. Und dann kann es sein, dass ich plötzlich merke, ich bin ergriffen von der ersten Liebe. Nicht von meiner, von seiner. Denn seine erste Liebe ist eine ewige Liebe. Gehe hin im Frieden. So sagt Jesus es ihr und sie weiß, wovon er redet. Denn sie spürt diesen Shalom, dieses Heilsein, das Geborgensein und das Gehaltensein. Das ist die neue Ursprünglichkeit. Es ist keine Naivität im Sinne von, jetzt sind wir alle Kinder, dann wären wir kindisch, wenn wir es als Erwachsene wären. Aber es ist diese überschwängliche Freude, dass uns Liebe und Leben geschenkt wird in der Beziehung zu Gott. Aber wenn wir so viel von der Liebe reden, werden die Leute doch gleichgültig. Nein, im Gegenteil. Wer hat denn mehr geliebt? Der gerechte Pharisäer oder die Sünderin, die Vergebung erfuhr? Es ist faszinierend. Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, sie bleibt nicht folgenlos, wenn wir sie erkennen. Jesus hat durch seine Liebe die Sünder mehr verändert, als alle Gerechte sich selbst verändern konnten durch ihre eigene Einsicht. Und die Frau hat anschließend nicht nur das getan, was gefordert wurde. Sie hat überschwänglich, sie hat ganz ausgiebig geliebt. Liebe ist immer verschwenderisch, aber sie ist nie vergeudet. Wollen wir beten? Jesus Christus, wir sind überwältigt, wann immer wir in dein Evangelium schauen und hören dich lehren, sehen dein Heilen und Handeln. Und wir erfahren, wie du Menschen begegnest, damals wie heute. Und es ist so überraschend, dass du uns da abholst, wo wir gerade sind. Korrekt und richtig und fromm oder zerbrochen, verzweifelt, ängstlich und zögerlich. Vielleicht auch direkt und bewusst schuldig geworden. Wir danken dir so von Herzen, dass du als der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen bist, um das Wesen deines Vaters zu verkündigen, ja mehr noch, wiederzuspiegeln. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um die voraussetzungslose und absolute Liebe deines himmlischen Vaters uns zu verkündigen. Dass du dein Leben uns geschenkt hast, bereit warst, alles verschwenderisch zu geben. Öffne uns doch neu die Augen. Zeig uns neu, wie groß deine Liebe ist. Und dann schenk es uns, dass wir uns heilen lassen herausholen lassen, dass wir uns vergeben lassen, versöhnen lassen und dass wir fähig werden, deine Liebe zu empfangen, um sie zu geben. Christus, wenn es stimmt, dass wir in dem Maße lieben, wie wir uns lieben lassen, dann wollen wir uns fortan ganz darauf konzentrieren, für dich offen zu sein, auf dich ausgerichtet zu sein, dein Wort auf uns wirken zu lassen und in der Gemeinschaft dich zu suchen. Denn nur wenn wir empfangen, können wir geben. Danke, dass du uns liebst. Lehre uns, dich und andere zu lieben, indem du uns öffnest, dass wir uns beschenken lassen. Amen.
Das war jetzt heute wie ein unverdientes Geschenk. Wir danken Ihnen so sehr, dass Sie uns mitgenommen haben. Es gibt ein Sprichwort aus Afrika: Einer gräbt den Brunnen und viele kommen und trinken daraus. Danke für alle Mühe, die dahinter steckt. Und es war jetzt nur eine Begegnung von vielen, in die Sie hineingegraben haben, in den Büchern und in weiteren Medien ist noch viel, viel mehr davon. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und für uns gibt es noch weitere Gelegenheiten zu graben, für manche und viele, die jetzt noch nicht da sind, heute Abend gleich um 17 Uhr die Atempause mit Pfarrer Dr. Hägele zum Thema Was ist der Mensch? Und andere reisen am Dienstag an oder machen den Livestream an für die Begegnungen in Villingen, Theologische Tage im Gästehaus Tannenhöhe Villingen, und das Thema heißt, wie Jesus Menschen begegnet. 11 Bibelarbeiten von Professor Dr. Gerhard Meyer, und nachmittags ist Heidi Josua mit uns. Man kann digital teilnehmen, sich noch anmelden, auch wenn der Anmeldeschluss im Haus schon vorbei ist, man kann noch sich einfügen. Dann nächsten Sonntag gibt es eine Bibelstunde wieder mit Schwester Anne-Rose Schmid, gell? Oh, habe ich verwechselt. Schwester Heidi Butzkamp, danke, ja, habe ich durcheinander gebracht. Herzlich willkommen zum Weitergraben. Und jetzt freuen wir uns, dass wir das Segenslied noch zum Schluss haben.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.